SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsesser, schönen guten Abend. Musik kann aufheitern, trösten, beruhigen und sogar helfen, zu heilen. Mein Gast heute verbindet das alles in ihrem Leben und ihrer Arbeit, denn sie hat zwei Leidenschaften. Die Schweizerin Susanna Kaufmann ist Heilpädagogin und hilft Kindern mit geistiger Beeinträchtigung. Sie ist aber auch Musikerin, dann heißt sie Nanny Hart. Willkommen bei Tandem.
Hallo.
Wer ist denn gerade hier, die Frau Kaufmann oder Nanny Hart?
Ich denke, jetzt bin ich als Nanny da und das verkörpert eigentlich so alles zusammen.
Dieser Künstlername, wofür steht der und wie kam der zustande?
Also Nanny ist eigentlich aus meiner Familie entstanden, ist ein Kosename und meine Eltern und meine Geschwister nennen mich so. Und das ist so mein Herzname und der wurde dann hinausgetragen, als mein Schwager in die Familie kam, weil der hat mich überall vorgestellt dann, als das ist Nanny und jetzt bin ich überall Nanny.
Und Hart ist klar, weil
genau,
das Musik
meine
ist,
Herzmusik, genau.
Die vom Herzen kommt und ins Herz geht. Und
genau.
Wie sie wirkt, das hören wir gleich. Danach sprechen wir dann auch über ihren Weg zur Musik und zur Heilpädagogik. Erstmal stellt sich Nanny Hart mit ihrer Stimme vor. I am. Sie hören SWR 2 Tandem. Das war der Song I Am von Nanny Hart, die heute unser Gast ist. Nanny, du bist Musikerin und Heilpädagogin, hast jetzt auch einen Magister in dieser Fachrichtung, muss man vielleicht sagen. In Deutschland heißt es Förderpädagogik. Wie passt das zusammen für dich? Was ist da das Verbindende?
Ja, schön ist eigentlich für mich, dass sich meine Musik wunderbar verbinden lässt mit meiner Arbeit. Die Musik rhythmisiert und gestaltet meinen Unterricht mit den Kindern stark. Und ich kann einfach seit nun gut 10 Jahren beobachten, wie die Kinder sich entspannen und beruhigen lassen durch und mit meiner Stimme und der Musik. Und deshalb ist das einfach so schön, dass etwas, was mir so wichtig ist, die Musik, dass ich das in meinem Alltag, meinem beruflichen Alltag so ausleben darf. Ja.
Und was würdest du sagen, ist so das darüber hinaus, das Verbinden aus Musik und so einem Heilberuf, also dass beides irgendwie so eine beruhigende oder eben ja, tatsächlich auch heilende Wirkung hat?
Ja, ich denke, Musik hat aus seinen Ursprüngen heilende Wirkung. Man kann auch sagen, die Musik ist die Seele. Also es berührt und es ist einen direkten Zugang zu der Gefühlswelt der Menschen. Und deshalb hat es auch einen Einfluss darauf. Und in der Arbeit mit den Kindern ist einfach der direkte Kontakt und ein feinfühliges Arbeiten mit ihnen sehr wichtig. Und da passt die Musik wunderbar zusammen.
Also eine universelle Sprache, ne?
Genau, also wirklich, ja, eine universelle Sprache.
Und du bist in einem, wenn ich das richtig mitbekommen habe, musikalischen Elternhaus aufgewachsen, hast inzwischen mehrere CDs veröffentlicht, mit einem Stil, den du selbst, ich bin sehr dankbar, wenn ein Künstler mal selber eine Einordnung betreibt, Spiritual Songwriting bezeichnest. Mhm. Was war denn so der Aha-Moment, wenn es einen gab, an dem so klar war, ich muss selbst Musik komponieren und Lieder schreiben, ich muss da wirklich was Eigenes machen?
Das war ein langer Prozess und ich bin ja eigentlich immer noch dabei und der verändert sich auch. Ich habe schon immer Tagebuch geschrieben und im Tagebuch sind dann so Gedanken und eigentlich zuerst Gedichte entstanden und daraus entstanden dann eigene Lieder. Bei der ersten CD war es dann Mantras, die es schon gab und da kam mir von außen der Wunsch, sie möchten meine Stimme mit nach Hause nehmen und ich hätte von mir aus wahrscheinlich keine CD gemacht, aber da gab es liebe Menschen, die mich unterstützten und gesagt haben, bitte geh ins Studio und nimm Musik auf, damit wir sie nach Hause nehmen, weil es gut tut. Und ja, und dann habe ich diesen Wunsch entgegengenommen
und umgesetzt.
Ja. Und umgesetzt, genau. Nein,
das heißt, es war erstmal was sehr Innerliches für dich selber, auch das Texte schreiben. Weißt du noch, wann du zum ersten Mal für andere gespielt hast?
Also eigentlich habe ich das lange für mich so behalten, es war wie mein Schatz. Mit 11 habe ich mit Stimmbildung angefangen, aber eigentlich hat mich dann jahrelang nur mein Gesangslehrer gehört. Und immer wenn jemand in den Raum kam, wurde ich still. Also es war für mich etwas sehr Intimes und ich glaube auch, ich wollte nicht, dass jemand von außen es bewertet. Und so hatte ich wie diesen Schatz, meine Stimme, ganz lange für mich. Und ich habe dann schon angefangen, kleine Aufnahmen mit alten Handys aufzunehmen. Und dann habe ich es lieben Freundin vorgespielt und gespürt, es berührt sie. Und da konnte ich von diesem Raum, konnte ich dann in wohlwollendem Umfeld, durfte ich immer wieder Erfahrungen machen, dass nichts Schlimmes passiert, wenn ich singe, sondern eigentlich die Menschen sich berühren lassen und es genießen.
Aber das ist ein langsames Rantasten ans Öffentliche. Das ist also eine Rampensau geht anders.
Ja, nein, das bin ich nicht. Nein, ich bin da eher schüchtern und ich bin mutig, weil ich mich zeige, wie ich bin. Ich mache auch keine Performance oder eine Show. Ich versuche einfach bei mir zu sein und authentisch. Und das hört man dann in meiner Stimme und in meiner Musik.
Eben die Musik hat was Leises, was Zartes und du bist, also wie wir gerade schon festgestellt haben, jetzt nicht fürs Rampenlicht geboren, aber wie ist das dann so aufzutreten inzwischen? Macht es Spaß auch? Oder?
Also es ist wirklich, also jemand hat mal geschrieben, sie stirbt 1000 Tode. Das war wirklich am Anfang so, dass ich auch erschöpft war nach den Auftritten, weil alles so viel Anspannung da war und so viel Angst. Aber wenn ich dann beginne zu singen, dann entsteht eben innerlich dieser innere Raum. Da ist Frieden und Stille und genau. Und inzwischen darf ich sagen, ich genieße, wenn ich singe. Und aber es ist immer mit Aufregung verbunden, was ja, glaube ich, auch normal ist. Ja, es braucht Übung wirklich, weil ich es immer noch eine Herausforderung finde, für andere zu singen.
Aber wenn ich sich tröste, Reinhard May hat mir immer gesagt, er hat, glaube ich, seit 40 oder 50 Jahren Bühnenerfahrung, hat immer noch Lampenfieber. Ja.
Also insofern
in bester Gesellschaft. Okay, ja. Aber du trittst ja auch mit anderen Leuten auf, ne? Oder auch, sage ich mal, wahrscheinlich auch mal bei Festivals, wo vor dir und nach dir andere spielen.
Ja.
Wie sind da das Thema Lautstärke? Also weil, sage ich mal, du ja eher was Leises machst. Ne? Also werden dir auch mal Mitmusiker zu laut? Hast du Erfahrungen in der Art gemacht?
Ja, so gerade letzte Woche war dann vor mir eine Band mit 7 Musikern auf der Bühne und da war es halt bunt und laut und also wunderschön. Und da kam ich an die Reihe und der Tontechniker hat mich gefragt, also du bist alleine? Und dann muss ich dann so für mich hinstehen und sagen, ja, dass ich auch diesen Raum fülle. Also ich mache dann so meinen Platz und meine Instrumente um mich herum und ich sitze am Boden. Es ist okay, wenn es dann so einen Bruch gibt. Es wird leise und bis jetzt gab es dann auch immer diese Momente, die dann einfach, vielleicht horchen die Menschen auf, weil es leiser wird.
Und wie so eine Stimmung entsteht, da können wir jetzt mal reinhören. Und zwar mit dem Anfang von einem Song von Nanny Hart, Soham. Kleiner Ausschnitt aus dem Song Soham von meinem Gast, den SWR 2 Tandem von Nanny Hart. Was für eine Stimmung, findest du, wird da in diesen ersten 2 Minuten von dem Song transportiert oder wolltest du transportieren?
Also die ersten Klänge sind Klangröhren, die schwingen ganz schön und mit diesen bewusst gesetzten Klängen entsteht so ein Raum, ein Klangraum. Es wurde ganz bewusst dieser Aufbau gewählt, dass durch die Langsamkeit darf entstehen ein bei sich ankommen, ein Ausatmen und Entspannung. Und dann wurde ganz bewusst dieser Aufbau gewählt, dass ein Pad-Sound dazu kommt, der so ein bisschen die Sphäre füllt. Und ja, es soll ein Safe Place entstehen mit dem Hören des Liedes. Sicherheit, Halt und Geborgenheit transportieren.
Das ist auch von deiner neuen CD.
Genau, ja, das ist der erste Song auf der CD.
Ist es eigentlich schwieriger, leise zu sein als Musiker oder laut?
Ich bin einfach leise von Natur aus und ich denke, manchmal ist es einfacher, laut zu sein, weil die Welt ist auch laut und schnell und ja, und ich versuche da wie etwas ein bisschen Stille oder Entschleunigung zu bieten mit meiner Stimme und mit meiner Musik.
Wenn man mal an Heavy Metal denkt oder so, dann kann Musik ja auch ein Mittel sein, um Wut rauszulassen, ja. Wut zu kanalisieren. Ist das in deinem Leben auch schon mal vorgekommen?
Ja, also ich habe da ja auch eine Geschichte, oder meine Mutter hat mir auch erzählt, dass wenn ich auch wütend war als Kind, dann habe ich mich ans Klavier gesetzt und habe gespielt. Also ich war wahrscheinlich nicht ein Kind, das jetzt die Wutanfälle hatte, aber ich, natürlich kenne ich das Gefühl Wut. Aber schön finde ich, dass ich als Kind, ich bin ans Klavier und habe da gespielt und habe mich dann...
Die tiefen Tasten wahrscheinlich.
Genau,
oder?
Ja.
Die schwarzen.
Ja, vielleicht.
Da, wo es richtig wumst.
Ja, genau.
Und das ist nicht das einzige Instrument, du spielst eine ganze Menge, da werden wir uns gleich mal mit beschäftigen. Ich kann so viel verraten, ich sehe hier schon einige auf unserem Studiotisch. Jetzt hören wir aber erstmal den Song, den wir gerade andeutungsweise hatten, den hören wir jetzt mal etwas länger an einer anderen Stelle noch einmal. Soham von Nanny Hart vom aktuellen Album Safe Place.
So.
So haben ein Song von Nanni Hart, Sängerin, Songschreiberin und Heilpädagogin aus Luzern, heute zu Gast bei SWR 2 Tandem. Nanni, was sind denn so die Gefühle oder auch Zustände, die du mit deiner Musik auslösen möchtest?
Ja, also ein Ziel habe ich nicht. Spannend ist einfach, dass diese innere Ruhe, die ich spüre, dass ich von außen zu hören bekomme, dass es eben im Außen auch spürbar ist, also dass diese innere Gefühlswelt dann sich auch in den Raum übertragen lässt, und was dann bei jedem Einzelnen geschieht, kann ich nicht beeinflussen, aber ich weiß, dass eben meine Klänge beruhigen und entspannen und einen bei sich ankommen auslösen können.
Da spielen die Instrumente sicherlich auch eine große Rolle, ja, die du ausgewählt hast, so für dich. Also das wichtigste Instrument ist deine Stimme, würde ich mal sagen.
Genau, ja.
Was kommt dann? Also vor dir liegt eine Kastenhalslaute, sagte man früher, ist eine Ukulele. Ne?
Ja. Also mein erstes Instrument, das ich jetzt hier nicht dabei habe, war das Klavier, und die Ukulele kam dann ein bisschen später dazu. Die habe ich auf einer Reise kennengelernt bei den Delfinen. Im Roten Meer war ich mit wilden Delfinen schwimmen, und auf dem Schiff hatten einige Menschen eine Ukulele dabei und haben Mantras gesungen. Und da habe ich eben diese Welt der Mantren kennengelernt. Und ich kam nach Hause von dieser Reise und habe mir gleich eine Ukulele gekauft. Und die ist also immer noch meine erste und meine liebste Ukulele. Und auf dieser, wenn ich da spiele, es ist mir einfach sehr nahe. Und ich komponiere auch Melodien auf dieser. Und es fühlt sich einfach, ja, ich kann nicht anders sagen, als sehr nahe.
Es ist ein bisschen ein unterschätztes Instrument auch, ne? Weil ja, viele damit, ja, so irgendwie Hawaii.
Das Schrummen, genau, das mache ich eigentlich nicht. Ich zupfe die Saiten einzeln an, und dann ist es auch ein sehr sanfter Klang.
Dann, ja, möchte ich das doch jetzt mal hören, oder?
Okay. Jetzt muss ich sie auch noch stimmen kurz, dass das ein bisschen mehr. Und A.
Sehr schön, was haben wir da gerade gehört? Komm mal wieder ans Mikro erst. Ja. Mhm. Kleine Live-Performance hier bei uns. Was hast du gerade gespielt?
Das ist ein Mantra, das heißt der Om Tare Tutare und ist auch von meiner neuen CD Safe Place. Genau.
Das ist aber ein selbstentwickeltes, oder?
Das ist einfach, die Melodie ist selbstentwickelt, und das Mantra ist ein altes buddhistisches Mantra, das für Mitgefühl und Erbarmen steht.
Du hast erzählt, du hast diese Mantren mehr oder weniger durch Zufall auf einer Reise entdeckt. Mantra muss man vielleicht kurz erklären, das sind ja wiederkehrende Melodien oder, genau, und Silben, die spielen eine zentrale Rolle im Hinduismus und im Buddhismus, glaube ich, genau, bei der Meditation. Welchen Hintergrund hatten die Mantras, die du kennengelernt hast? Also war das auch buddhistisch?
Ja, die waren auch die ersten, also im Sanskrit. Oder eben auch buddhistische, aber auch alte indianische Lieder. Also Mantras sind ja auch nur schon aus dem Christentum das Halleluja. Dieses eine Wort ist auch schon ein Mantra. Aha. Also deshalb, es ist ein sehr weiter Begriff. Aber ursprünglich ist es aus dem Sanskrit Genau, und viele Mantras stammen vom Hinduismus.
Stimmt, dass man es auch im Christentum sehen könnte, ja. Also eben wenn so ein Choral entsteht, ne? Ja. Oder auch ein Kanon oder so, ne? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Bringt uns zum nächsten Instrument, was du hier aufgebaut hast, was auch einen leicht sakralen Klang entwickeln kann, ja. Wie ich finde. Von hier aus betrachtet sieht es aus wie eine Kiste mit einem Blasebalg, aber das liegt nur daran, dass ich es von der falschen Seite sehe.
Genau, vielleicht. Das ist von hinten von der Seite. Ja, genau, also das ist ein Harmonium. Und ursprünglich war dieser Blasbalg, den du siehst, war am Boden, also es hatte Beine. Dieses Instrument ist wie eine Orgel oder verwandt auch mit dem Akkordeon und wurde dann von englischen Missionaren nach Indien gebracht. Und
weil das hat tatsächlich einen christlichen Hintergrund.
Ja, genau, ja. Und weil die Inder viel am Boden sitzen und die Instrumente auch da spielen, wurden die Beine abgeschnitten und den Blasbalg nach hinten versetzt. Und nun spielt man das nicht mehr mit den Füßen. Also es wird jetzt mit den Händen, wird Luft hineingepumpt in so verschiedene Register und dann werden Metallzungen mit der Luft in Schwingung gebracht und das ist der Klang. Und dieser, es entsteht so ein Klangteppich.
Interessanterweise ist es ein Instrument, was so in den vergangenen 30 Jahren auch im Pop- und im Rockbereich irgendwie entdeckt worden ist. Also ich meine, mich zu entsinnen, Neil Young hätte damals schon in den 90ern für sein Unplugged-Album auch ein Harmonium gespielt. Ich glaube auch Kate Bush, Tori Amos, so richtig große Namen, aber man denkt jetzt erstmal nicht so an den Pop-Kontext. Wie bist du aufs Harmonium gestoßen? Jawohl, nicht beim Missionieren in Indien.
Ja, nein, genau. Ich habe ein Lied gehört von einer nordamerikanischen Künstlerin, die heißt Peya, und das Lied heißt Blessed We Are. Und als ich das erste Mal dieses Lied gehört habe, wusste ich, ich muss dieses Instrument haben. Ich muss zuerst herausfinden, was es ist, was es für ein Instrument ist. Und dann habe ich das herausgefunden und dann auch in der Schweiz gefunden. Ja, ich habe mich verliebt in das Instrument und das eine Lied war der Grund, warum ich dieses Instrument unbedingt haben wollte.
Vielleicht magst du gerade mal rübergehen und auch da mal kurz den Sound erleben lassen. Schön.
War das zu kurz?
Perfekt. Was war das gerade für ein Song? War das der erwähnte oder war das was Eigenes?
Genau, das war das Lied Blessed We Are, der Einstieg, genau, von Peya.
Also der Song, der dich zum Instrument gebracht
genau,
hat.
Genau, ja.
Du hast ja vorhin schon gesagt, Mantren, das hat auch ein das hat einen spirituellen, religiösen Hintergrund, das singt man auch gemeinsam. Wie machst du es mit deinem Publikum? Versuchst du dir dann auch zum Mitsingen zu bewegen?
Ja, das war dann eben so spannend zu beobachten. Ich hatte eigentlich das vor, als ich dann so verschiedene Mantren kennengelernt habe, gedacht, ja, so ein Singkreis und dass die Menschen da mitsingen. Aber das Gegenteil ist passiert. Also ich habe das so angedacht. Und dann haben sich die Menschen aber hingelegt und haben die Augen zugemacht und sich besingen lassen. Und zuerst dachte ich, ich habe was falsch gemacht, bis mir dann eine erfahrene Musikerin gesagt hat, so, ja, sieh es als deine Qualität an, dass du nicht die Menschen zum Singen bewegst, sondern dass sie sich besingen lassen möchten, dass das so, seitdem nehme ich das an und es ist auch okay, wenn die Kinder einschlafen und sich die Menschen hinlegen, bin ich zufrieden und ja. Jedes Instrument kann man eben, auch die Ukulele, man kann sie weckend spielen und ich spiele sie leise. Es geht darum, mich zu begleiten. Also ich singe und dann wünsche ich mir zum Beispiel, Flöte werde ich nie spielen, weil ich dann ja nicht mehr singen kann. Ja, Querflöte gefällt mir auch unglaublich gut, aber das werde ich nicht spielen.
Hm. Ja, das ist kein Singer-Songwriter-Instrument.
Nein, genau.
Auf keinen Fall. Ne?
Aber vielleicht Harfe noch.
Hätte auch eine Schweizer Tradition, Andreas Vollenweider.
Ja, genau.
Der vor ein paar Monaten auch hier in der Sendung war.
Ah, schön. Ja,
hätte auch eine Tradition.
Ja.
Wir hören dann nochmal dieses, was du gerade live angespielt hast, das hören wir uns nochmal aus der Konserve, wie es so hässlich heißt, an. Omtare Tutare, ich weiß gar nicht, ob du es schon erklärt hattest, was es genau heißt. Also es auch wird Sanskrit sein.
Ne? Nein, das ist ein buddhistisches Mantra und wird gesungen für Mitgefühl und Erbarmen.
Dann lassen wir es wirken. Om Tare Tutare von Nanni Hart, heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Sie ist nicht nur Sängerin und Musikerin, sondern auch Lehrerin an einer heilpädagogischen Schule im Kanton Luzern. Ja, das ist schon angedeutet, das ist ein im Grunde ein Teil deiner Magisterarbeit, das, was wir da gerade gehört haben, dieses vertonte Mantra, und zwar eben des Albums Safe Place, was zugleich eben auch die Masterarbeit ist. Denn es ist die Verbindung im Grunde aus Musik und Wissenschaft. Da entstand eben die CD Safe Place, eben wo auch dieses vertonte Mantra drauf ist, was wir gerade gehört haben. Und Safe Place heißt eben auch die Magisterarbeit. Was waren da die wissenschaftliche Grundlage, also der Ausgangspunkt, von dem aus du überhaupt auf die Idee kamst?
Genau. Also Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind entwicklungsverzögert, auch in ihren Emotionen. Und ich unterrichte Kinder 4- bis 8-jährig, und da war es spannend zu sehen, dass sie in ihrer emotionalen Entwicklung eigentlich zwischen 6 Monaten und 18 Monaten liegen, also in einer sehr frühen Kindheit angelegt sind und deshalb auch andere Bedürfnisse haben. Und das war dann so wie der Anfangspunkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte für diese Bedürfnisse in diesem Entwicklungsstadium etwas Sinnvolles entwickeln. Und das in Verbindung mit Musik.
Genau. Und gab es da dann auch schon Studien dazu, auf denen du aufbauen konntest? Oder hast du quasi die ganze Grundlagenforschung selber machen müssen?
Nein, da gab es eine Studie vom Jahr 2018 von Hentrich und Huber. Und die haben dann eben am Schluss ihrer Studie Handlungsempfehlungen aufgeschrieben, wo beschrieben ist, dass die Kinder in diesen ersten Phasen Sicherheit, Ruhe, Entspannung, körperliches Wohlbefinden, dass das notwendig ist für eine gute Entwicklung. Und zu sagen ist noch, dass die Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung können sie eben sehr jung sein, aber das Lebensalter kann 8 Jahre, 9 Jahre sein, aber in ihrer emotionalen Entwicklung sind sie vielleicht 1-jährig oder 2-jährig. Und diese Diskrepanz ist eben wichtig, das zu berücksichtigen und daher auch pädagogische Interventionen zu gestalten, und dafür war dann eben gedacht, dass ich meine Lieder komponiere für diese ersten Phasen der emotionalen Entwicklung.
Und die werden jetzt auch, diese CD ist ja auf dem Markt, das ist auch
noch
die Idee.
Nicht, bald noch nicht, aber ja.
Und die Idee ist dann aber auch, dass das zum Beispiel auch in anderen heilpädagogischen Schulen benutzt werden könnte?
Genau, also das Ziel ist, dass die Musik ja für jeder, weil die Grundbedürfnisse, die ich anspreche, Sicherheit, Halt und Geborgenheit, die sind ja in allen Menschen drin, also das ist ja ein Urbedürfnis, und das hört auch nicht auf mit 12 oder 13 Jahren, und deshalb können das alle Menschen hören, aber bewusst jetzt in meiner wissenschaftlichen Arbeit habe ich da natürlich an die Kinder und Jugendlichen an heilpädagogischen Schulen gedacht, und ich wünsche mir ganz fest, dass viele Kinder die Musik hören werden und auch die Begleitpersonen, also sprich die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, diese CD auch anwenden, um den Kindern, dass sie ihre Bedürfnisse stillen. Genau.
Du hast gesagt 4- bis 8-Jährige, aber emotional, also auch, kann man sagen, auch intellektuell ein bisschen verzögert, oder ist das
genau,
nicht dasselbe?
Genau, das ist meistens bei Kindern mit geistiger Beeinträchtigung, dass das die Kognition viel, verzögert oder genau, aber auch eben die Emotion, und zum Teil ist wirklich, die Kognition wird ja mit dem IQ gemessen, das ist aber nur ein Bereich, und wichtig ist wirklich, dass man die emotionale Entwicklungsstufe auch berücksichtigt.
Also das hat dann zum Beispiel auch was zu tun mit, wie resilient sind Kinder, was vertragen sie
genau.
nicht?
Genau, und Kinder in einer frühen Entwicklungsphase sind auch sehr, eine hohe Irritierbarkeit, wenn zu viele Reize da sind. Und die Bezugsperson, die die Kinder begleitet, ist auch wirklich in der Verantwortung, für einen sicheren Raum zu sorgen. Und deshalb eben auch der Name Safe Place, also dieses körperliche Wohlgefühl im Inneren herzustellen, wie auch im Außen, dass man das gut begleitet.
Jetzt hat man manchmal, also sag ich mal auch jetzt von meiner Erfahrung in Deutschland, auch oft so eine etwas idealisierte Vorstellung von einer Förderschule. Natürlich sind die Klassen kleiner als in der Regelschule, in der sogenannten Regelschule. Es sind aber oft, sag ich mal, vielleicht schon Orte, die sicher sind, aber die nicht gerade wohnlich sind. Ja? Also Zweckbauten aus den 60er Jahren. Ich weiß nicht, wie man daraus dann zwingend einen Wohlfühl-Safe-Place machen kann. Okay. Wie ist das in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsumfeld?
Also ich habe das Glück, dass ich gleich neben meinem Schulzimmer habe ich einen Snuselraum, und das ist ein Entspannungsraum. Ich weiß nicht, ob
ja, das
du das
sind
auch
so,
schon
da gibt's, gehört hast. Da gibt es so Matratzen.
Genau, das ist wie ein weißer Raum mit Matten, und da wird mit Licht gearbeitet und eben auch mit Musik. Und da läuft schon seit einigen Jahren meine erste CD, die sehr meditativ ist. Das ist natürlich ein sehr einladenden Raum, um sich zu entspannen. Aber auch mein Schulzimmer ist, würde ich sagen, sehr angenehm eingerichtet, aber ich glaube, das ist mehr die Atmosphäre, die ich auch mit meiner Person fühle, wo jetzt der Schnuselraum schon so eingerichtet ist, dass er einfach einlädt zum Sein.
Was sind denn da die Ursachen für diese emotionalen Verzögerungen? Das ist wahrscheinlich relativ häufig auch, kann ich mir vorstellen, so Autismus im Krankheitsbild oder wahrscheinlich auch dieses pränatale Alkoholsyndrom oder
Genau, es gibt da ganz viele pathologische oder Syndrome, die diese Verzögerungen, dass das die Ursache ist. Wir haben immer mehr autistische Kinder. Es ist Alltag für uns, dass wir eigentlich nicht Schule im Sinne von, wir müssen eigentlich ständig dafür schauen, dass sich die Kinder wohlfühlen, weil nur wenn sich die Kinder wohlfühlen, dass es ihnen körperlich gut geht, können sie sich auf etwas anderes konzentrieren und ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken. Auch Jugendliche tut es gut, immer wieder. Man sagt ja, diese Pole von Spannung und Entspannung, es braucht beides. Und deshalb ist jetzt mein Safe Place, meine CD ist für die Entspannung da. Das können auch Sekundarstufe, tut das gut.
Das ist ja schon, wie jeder Lehrerberuf, war halt auf eine andere Art ein sehr anspruchsvoller Beruf. Mhm. Vorher warst du, glaube ich, Kindergärtnerin, wenn ich mich entsinne, oder hast du als Kindergärtnerin gearbeitet. Das System ist ein bisschen anders in der Schweiz als in Deutschland, aber was hat dich dann dazu bewogen, jetzt speziell nochmal in die Heilpädagogik, auch gerade mit diesen Kindern mit speziellen Bedürfnissen, auch mit anspruchsvollen Kindern, also das ist anspruchsvoll, würde ich sagen, dich dafür zu entscheiden?
Ich habe die Ausbildung gemacht, aber es war mir schon bewusst, dass ich eigentlich gar nie als Regelkindergärtnerin arbeiten möchte, weil auch während dem Studium, meinem ersten Studium, waren dann für mich die Kinder, die mit besonderen Bedürfnissen bereits integriert waren im Kindergarten, die haben mich einfach angesprochen und ich habe sie einfach gern begleitet. Mhm. Es war mir einfach schon früh klar, dass ich eigentlich direkt nach meiner Ausbildung zur Kindergärtnerin gleich an eine Sonderschule gehen möchte. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe nie als Regelkindergärtnerin gearbeitet. Und ich liebe eben dieses Zeithaben. Ich habe 5 oder 6 Schüler und Schülerinnen und ich habe einfach Zeit für die Kinder und dieser Beziehungsaspekt, diese Beziehungsgestaltung, was mir einfach sehr am Herzen liegt, für das habe ich viel Zeit und ich kann mich auf die Kinder einlassen und kann sie begleiten und einfach da sein. Und ich sage immer, jedes einzelne Kind ist mir eine große Herzensangelegenheit und da mache ich mit viel Hingabe und mit viel Herz. Ja.
Fühlt man sich manchmal als, also ich glaube, das sollte man nicht, weil es ja auch, sag ich mal, wahrscheinlich nicht professionell ist, aber fühlt man sich manchmal so ein bisschen als Ersatzmama dann?
Wenn man die Bedürfnisse der Kinder betrachtet, ist es ja, sollte man diese Qualitäten besitzen von Feinfühligkeit und Achtsamkeit. Und ich glaube, das ist in mir wie angelegt und da kann ich anknüpfen und ja.
Irgendwann sind die dann ja auch wieder weg. Also wie ist das dann mit der emotionalen Bindung? Also dass man es auch mal irgendwie zu sehr an sich ranlässt?
Jetzt arbeite ich bereits seit 10 Jahren. Ich denke, am Anfang war wirklich auch die Kinder dann weiterzugeben, war dann schon schwierig. Und ich denke, mit der Zeit lernt man da auch besser loszulassen. Aber jedes einzelne Kind und auch vor allem die Geschichte, die die Kinder mitbringen, das ist immer nah. Und ich denke, das gehört dazu zum Leben.
Auch das Loslassen.
Ne? Auch das Loslassen, genau.
Was ja auch in der Musik wieder ist. Ja, wir sind schon am Ende dieser Sendung. Vielleicht noch eine Frage, was planst du als nächstes? Also jetzt wird demnächst, glaube ich, die CD veröffentlicht. Ne?
Genau. Ja, ich bin auch gespannt. Also es kommen Anfragen, ob ich an Weiterbildungen teilnehmen möchte, also für andere Lehrpersonen, weil das Thema wichtig ist. Also ich versuche wirklich mit meiner Arbeit da nach draußen zu gehen und dass es nicht nur einfach eine Arbeit ist, die jetzt gemacht ist, sondern dass ich mit ihr eigentlich hinaus in die Welt gehe. Und ich bin wie offen. Ich weiß, also ganz konkret kann ich es dir jetzt nicht sagen, aber möglichst viele Kinder zu erreichen mit meiner Musik. Und ich bin gespannt, welche Wege.
Und auch Konzerte weiterzuspielen.
Genau, ja, hoffentlich, genau, ja.
Und da, was ist da so das Ziel beim Auftritt auf der Bühne, doch noch etwas lauter zu werden?
Ja, nein, ich sage immer, es ist egal, ob ich für eine Person oder 100 Personen spiele. Ich glaube, ich bleibe meinem Weg treu und ich glaube, der bleibt sanft und eher leise und dass das meine Qualität ist und ich fühle mich ganz wohl mit dem.
Ja, dann alles Gute weiter auf dem Weg.
Danke vielmals und danke, dass ich hier sein durfte.
Das war gerne, das war SWR 2 Tandem. Heute mit der Schweizer Singer-Songwriterin und Heilpädagogin Susanna Kaufmann alias Nanni Hart. Weitere Informationen zu ihrer Musik finden sich auf der Homepage nannihart.com. Die Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linsen. In der Technik war David Müller. Musikauswahl Tristan Reiling und unser Gast. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser.